Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, weiß nicht, was du davon hältst, ob es vielleicht sogar ein Leitsatz in deinem Leben ist. Viele Menschen glauben ja, dass dieses Sprichwort aus der Bibel stammt. Viele Sprichwörter, die haben irgendwie eine Anlehnung an die Bibel und haben tatsächlich biblischen Ursprung. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott, aber ehrlich gesagt, da finden wir gar nichts dazu in der Bibel. Das will so viel sagen, wenn du nichts tust, dann kann Gott dir auch nicht helfen. Also musst du selber etwas tun. Wenn du nichts tust, so hilft dir keiner. Das ist die atheistische Version vom gleichen Sprichwort. Manchmal kann es sein, dass dieses Sprichwort ein Stück weit zutrifft. Aber sicherlich hat es seine Grenzen. Sicherlich wird das selten ja immer stimmen. Ich glaube manchmal, und der Benny, der hat es uns gerade in der Begrüßung so ein bisschen aufgezeigt, ist gar keine Kraft da, es sind keine Mittel da, sich irgendwie selber zu helfen. Man ist so trostlos, verzweifelt, man ist frustriert und man kann sich nicht mehr selber helfen. Man ist hilflos und man weiß, wenn Gott jetzt nicht hilft, dann hilft niemand mehr. Wir befinden uns gerade in einer Serie zum Buch Nehemia. Letzte Woche ging es los mit dem ersten Teil. Wir haben das erste Kapitel angeschaut und da haben wir gesehen, dass Nehemia sich nicht selber helfen konnte. Er war in tiefer Trauer darüber, als er erfahren hat, wie es seiner Familie, seiner Heimat geht, seiner Heimatstadt. Er war als Mundschenk an der Burg Susa in Gefangenschaft angestellt beim persischen König und weit weg von der Heimat. Er hat dann mitbekommen, hey, da zu Hause, da sieht's nicht gut aus. Die Stadt, die ist kaputt, die liegt in Trümmern, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg hier Stuttgart und viele andere Städte hier in Deutschland. Die Stadt liegt in Schutt und Asche. Es sieht nicht gut aus. Und er war tief traurig und war verzweifelt und er wusste selber, er wird nicht viel anrichten können. Doch Gott, er greift ein, er hilft, er tut etwas und hilft Nehemia etwas tun zu können. Der König Artaxerxes, er hat mitbekommen, dem Nehemia, dem geht es nicht gut. Er ist in Trauer. Und er fragt diesen Nehemia, du Kerle, was ist denn los? Was beschäftigt dich? Und so bekommt Nehemia vom König selber den Auftrag, nach Jerusalem zurückzugehen, die Stadt wieder aufzubauen. Und nicht nur das, er bekommt nicht nur den Auftrag, er bekommt auch die Mittel, die es braucht, um diesen Auftrag umzusetzen. Jerusalem angekommen, da hat Nehemia erstmal ja einen Überblick über die Lage verschafft, geguckt, was ist hier eigentlich los, wo muss ich anfangen und legt dann auch bald los und fängt an, die Mauer wieder aufzubauen. Und interessant ist, und da sind wir im Kapitel 3 angekommen, da liest man, wie alle mit anpacken. Alle, die da sind, die schaffen und tun und machen. Da ist eine ganze Auflistung von Menschen, die dort mithelfen und alle irgendetwas, irgendeine Aufgabe haben. Und so legen sie los und bauen diese Mauer, bis auf ein paar Ausnahmen, die sich zu schade sind für diesen Dienst. Doch kaum angefangen, da gerät dieses Projekt auch schon wieder in Stocken. Und da steigen wir in den Text ein. Was passiert? Was ist los? Warum hört das Projekt auf? Und da steigen wir ein in Nehemia Kapitel 3, ab Vers 33. Nehemia 3, ab Vers 33. Und nicht verwundern, wenn in euren Bibeln es gar kein Kapitel 3, Vers 33 gibt. Da ist die Zählweise teilweise unterschiedlich. Es könnte sein, dass es bei dir auf einmal schon Kapitel 4, Vers 1 ist. Aber bei den meisten müsste es Nehemia 3, Vers 33 sein, wo wir jetzt anfangen zu lesen. Ich lese aus der Menge-Übersetzung. Als nun Sanballat erfuhr, dass wir wirklich die Mauer wieder aufbauten, geriet er in Zorn und heftigem Ärger und spottete über die Juden, indem er in Gegenwart seiner Stammesgenossen und der Kriegsleute von Samaria sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie jemals das Dankopfer darbringen? Werden sie damit eines Tages zu Ende kommen? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Schutthaufen lebendig machen? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, sagte: Was sie auch bauen mögen, springt nur ein Fuchs darauf hinauf, so reißt er ihre Steinmauer auseinander. Höre, unser Gott, wie wir zum Spott geworden sind. Lass ihre Schmähungen auf ihr Haupt zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Lande, wo man sie in Gefangenschaft hält. Decke ihre Verschuldung nicht zu und lass ihre Sünde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht werden. Denn sie haben durch kränkende Rede gegen die am Bau tätigen Ärgernis erregt. Wir aber bauten an der Mauer weiter. Und als die ganze Mauer bis zur halben Höhe fertig war, gewann das Volk neuen Mut zur Arbeit. Als aber Sanballat und Tobia sowie die Araber und Ammoniter und Asuditer erfuhren, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da gerieten sie in heftigen Zorn und verschworen sich alle zusammen. Sie wollten hinziehen, um Jerusalem anzugreifen und zu schaden und Schaden daran anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen bei Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Aber die Judäer erklärten: Die Kraft der Lastenträger ist erschöpft und des Schuttes ist zu viel. Wir sind nicht imstande, an der Mauer zu arbeiten. Unsere Widersacher aber sagten, sie sollen nichts merken und nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie totschlagen und so dem Bauen ein Ende machen. Als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft wohnten, herbeikamen und es uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, von denen sie ab und zu gingen, da stellte ich hinter der Mauer an der tiefsten Stelle das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen auf. Bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und Vorstehern, zu dem übrigen Volke: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott, und kämpft für eure Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass die Sache zu unserer Kenntnis gekommen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Seit jenem Tag aber war nun die eine Hälfte meiner Leute am Bau tätig, während die andere Hälfte sich mit Lanzen, Schildern, Bogen und Panzern bereithielt und die oberen hinter der ganzen jüdischen Bevölkerung standen, die an der Mauer bauten. Die Handlanger aber, welche Lasten trugen, arbeiteten in der Weise, dass sie mit der einen Hand die Arbeit verrichteten, in der anderen aber die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüfte gegürtet und mauerte so. Und der Trompeter stand neben mir. Den Vornehmen aber und Vorstehern und dem übrigen Volk hatte ich die Weisung gegeben: Das Werk ist groß und weit ausgedehnt. Wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen weit entfernt. An dem Punkt also, von dem ihr hier den Schall der Trompete vernehmen werdet, da müsst ihr bei uns sammeln. Unser Gott wird für uns kämpfen. So waren wir an dem Werke tätig, und zwar so, dass die eine Hälfte der Leute die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte bis zum Erscheinen der Sterne bereithielt. Auch befahl ich damals dem Volk: Jeder soll mit seinen Leuten die Nacht über innerhalb Jerusalems verbleiben, damit sie uns nachts als Wachen und bei Tag als Arbeiter dienen. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Leute, noch die Wachmannschaften, die zu meinem Gefolge gehörten, Keiner von uns kam jemals aus seinen Kleidern heraus. Ein jeder hatte stets seine Waffe zur Hand. Das war jetzt ein langer Text. Ein ja, sehr tiefgehender Text auch, wie ich finde. Wir schauen uns diesen Text gleich noch genauer an. Und dafür habe ich euch heute ja 5 Punkte mitgebracht. Ich habe es versucht, ein bisschen runterzubrechen, weil es eben so ein langer Text ist. Aber es sind 5 kurze Punkte. Ihr seid ja in der Regel 3 Punkte von mir gewohnt. Aber heute sind es 5 kurze Punkte. Und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass ihr da jetzt alles mitnehmt und tief ergreift und am Ende wisst, okay, das war 1, 2, 3, 4 und 5 und das setze ich jetzt alles um, das ist zu viel. Nehmt euch einen Punkt mit, das reicht schon. Und die anderen 4 Punkte, die könnt ihr euch schön im Heft mitschreiben, das wir rausgebracht haben. Da ist genug Platz für Notizen. Dann könnt ihr es vielleicht später nochmal in eurem persönlichen Bibelstudium vertiefen und nochmal nacharbeiten. Was können wir aus dieser Geschichte heute lernen? Wir sind jetzt hier kein Bauseminar, wo es darum geht, irgendwie ja eine Stadt oder ein Gemeindehaus wieder aufzubauen. Wir sind hier lauter verschiedene Menschen in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben gerade irgendwie ein Haus, das sie bauen müssen. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat er seinen Jüngern erklärt, dass alles, was im Alten Testament geschrieben ist, etwas mit ihm zu tun hat. Ja, das ist erklärt, was er tut oder getan hat und was er vorhat. Daher geht es hier auch in diesem Text in erster Linie um Jesus. Ähnlich wie Nehemia baut auch Jesus wieder eine Stadt auf. Er baut sein Reich auf und das mit uns. Sein Reich, das baut er nicht mit Steinen oder irgendwie aus Beton. Nein, es baut er durch seine Gerechtigkeit, durch seine Gnade, baut er sein Reich auf. Und das mit Menschen, wie du und ich es sind. Ähnlich wie Jerusalem damals ist auch die Menschheit zerstört worden durch den Sündenfall. Ist kaputt gegangen und ja, eigentlich liegt die Menschheit in Schutt und Asche. Aber Jesus ist gekommen, ähnlich wie Nehemia, um diese Stadt wieder aufzubauen, um sein Reich wieder aufzubauen. Und wir Menschen, wir dürfen ihn dabei helfen und mit anpacken, so wie die Menschen hier Nehemia geholfen haben, diese Stadt wieder aufzubauen. Ja, auch wir haben von Gott einen Auftrag bekommen, sein Reich aufzubauen. Das ist unser Auftrag. Der Auftrag ist klar. Wir dürfen die frohe Botschaft weitergeben, Gerechtigkeit verkünden und Menschen zu Jesus einladen. Das ist unser Auftrag. Aber auch wie bei Nehemia begegnen wir immer wieder Widerständen. Dinge, die uns davon aufhalten wollen, von diesem Auftrag, ja, und daran hindern wollen. Das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen möchten. Aufbauen. Anfeindungen sind unausweichlich. Nehemia und das Volk, die haben angefangen zu arbeiten. Alle packen irgendwie mit an und sind fleißig am Arbeiten. Das Volk erscheint wirklich eine gute Einheit zu sein und wirklich Gas zu geben. Aber es dauert nicht lange und wir haben es gelesen. Das sind Feinde, die schauen hinter der Mauer vor und gucken und denen gefällt nicht, was sie da sehen. Und sie fangen an, die Juden auszulachen und Pläne zu schmieden, wie sie dieses Werk aufhalten können. Ja, ähnlich wie den Juden damals in Jerusalem, da, so wird es uns auch heute gehen. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir mit ihm leben, ihm nachfolgen möchten und sein Reich bauen wollen, da werden Feinde auftauchen. Sie werden das in Frage stellen, was wir tun. Sie werden sogar unseren Stand in Frage stellen. Bin ich wirklich Kind Gottes? Sie werden uns auslachen vielleicht. Es wird Menschen geben, die uns auslachen, weil wir Jesus nachfolgen. Es können Arbeitskollegen sein, Freunde sein, Es können manchmal sogar Gemeindeglieder sein, die uns aufhalten möchten. Aber es kann auch Sünde sein, die uns aufhält und nicht zulässt, dass wir uns investieren, die Zweifel sät und uns hindern möchte. Und das ist etwas, das uns bewusst sein sollte. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, wenn wir Jesus nachfolgen, gibt es Widerstand. Wir müssen nicht so tun, wie wenn es das nicht gibt. Gott zu dienen, wird immer Widerstand aufrufen. Manchmal sogar spürt man das in ganz besonderen, intensiven Zeiten, wie zum Beispiel während Evangelisationen kann es vorkommen, dass irgendwie in der Gemeinde herrscht eine Unruhe und plötzlich feindet man sich gegenseitig an, man giftet sich an und man merkt, irgendwie in der Einheit ist man nicht. Da ist jemand, der uns aufhalten möchte. Und das sollten wir dann kurz stehen bleiben und einfach mal feststellen, okay, da ist jetzt ein Feind, der uns aufhalten möchte. Und es ist nicht weiter schlimm, das ist normal. Es gibt Feinde. Ich persönlich, ich kenne das immer wieder. Es gibt, glaube ich, kaum eine Predigtvorbereitung, wo es nicht auf irgendeine Weise irgendwie Angriffe gibt. Da kann alles Mögliche passieren. Da kann sündhafte Anfechtung kommen. Da können Menschen kommen, die einen unbewusst Zweifel streuen und aufhalten möchten. Es kann aber auch körperliche Probleme, Angriffe geben, die einen daran aufhalten, eine Predigt vorzubereiten oder sogar zu halten. Es ist ganz normal, dass Widerstand kommt. Aber es hat seinen Sinn. Es gab einmal einen englischen Hofmaler, der am Königshof angestellt war, der hieß Sir James Thornhill. Dieser James, der hatte den Auftrag, in der St. Paul Cathedral in London diese Kuppel zu malen. Eine wunderschöne Kuppel. Damals wurde die ja bemalt, wurde nicht jetzt hier wie bei uns einfach mit Holz zugedeckt. Die wurde wunderschön bemalt mit einem wunderschönen Bild. Und dieser James, er war dort an der Arbeit, hat dieses Bild gemalt und ja, in einem Moment da wollte er ein bisschen zurücktreten und dieses Bild mal von der Ferne angucken und schauen, wo fehlt denn noch was, wo muss man denn noch was ausbessern, und tritt auf seinem Gerüst, auf dem er stand, ein paar Meter zurück, immer weiter zurück. Und er hatte einen Diener dabei, der sieht, was dort gerade passiert, und dass dieser James kurz davor steht, runterzufallen. Und was macht er? Er nimmt einen Pinsel und wirft ihn mitten in dieses Bild hinein. Dieser James, ich glaube, im ersten Moment war er richtig sauer, aber springt nach vorne, um diesen Pinsel vielleicht irgendwie noch aufhalten zu können, und dreht sich dann um und merkt, was gerade passiert ist. Dieser Diener, er hat mit dieser blöden Tat, mit diesem Widerstand, könnten wir sagen, mit dieser Anfeindung, das Leben von Sir James gerettet. Manchmal schickt Gott Anfeindungen und schickt Widerstand. Ja, er lässt Pläne aus den Fugen geraten, um uns auf etwas Besseres vorzubereiten oder vor etwas zu bewahren. Ich habe mal ein tolles Zitat gehört. Wer denkt, dass ein Shitstorm die Ernte Gottes aufhalten kann, der hat das Prinzip von Dünger noch nicht verstanden. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Manchmal braucht es Gegenwind, um etwas Besseres hervorzubringen. Der Bauer, er fährt die Gülle raus aufs Land, damit die Pflanzen besser wachsen können. Manchmal, da fühlen wir uns wie vom Güllebomber überrollt. Uns hat ein Shitstorm ereilt. Aber was machen wir dann? Es fühlt sich nicht toll an. Was machen wir, wenn der Feind in Lauerstellung steht, uns anfeindet und uns fertig machen will? Wir schauen auf, aufschauen. Beten ist unerlässlich. Das ist der zweite Punkt. Aufschauen, beten ist unerlässlich. Ja, Nehemia, er ist jetzt in einer Situation, mit der er vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Sicherlich war er überfordert. An der Burg Susa, da war er Mundschenk gewesen. Jetzt in Jerusalem war er Bauleiter, aber Verteidigungsminister, das war er ganz bestimmt nicht. Was also tun in dieser aussichtslosen Lage? Der Feind, er rüstet auf, damit er angreifen kann. Und hier lernen wir eine beeindruckende Eigenschaft von Nehemia kennen, die uns immer wieder begegnet in diesem Buch, auch schon in Kapitel 1 und 2 begegnet ist. Und an diesem Punkt ist Nehemia für mich persönlich ein großes Vorbild, von dem ich lernen möchte. Er wendet sich in dieser Lage zu Gott. Wie gesagt, es zieht sich durch das ganze Buch durch. Er wendet sich an den Chef persönlich. Er wendet sich an den, der den Auftrag gegeben hat, und betet zu Gott. Was können wir von diesem Gebet lernen, das Nehemia hier betet? Das hört sich im ersten Moment sehr wild an, was Nehemia da betet. Aber wir können davon lernen, dass wir ehrlich beten. Nehemia betet ehrlich. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er lässt seinen Frust bei Gott aus und sagt: Herr, lass ihnen diese Ungerechtigkeit und diese Sünde zurückfallen, sodass sie in Gefangenschaft geführt werden. Das wünsche ich mir von Herzen. Und das lässt er einfach mal raus. Und das dürfen wir auch tun. Wisst ihr, Gott erkennt unser Herz. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß, dass wir zornig sind und dass es uns nicht gut geht, dann dürfen wir es ihm auch sagen, wie Nehemia hier. Wir müssen vor Gott nicht heilig spielen. Gott hält das aus, wenn wir das rauslassen. Und wir dürfen für unsere Feinde beten, das tut Nehemia auch. Er lässt es ganz schön krachen. Führe sie in Gefangenschaft, deck ihre Sünden nicht zu. Aber die Frage ist, sollen wir genauso beten wie Nehemia? Nehemia, er hatte eine Verheißung von Gott, die steht in 1. Mose Kapitel 12, dass Gott die Feinde Israels in Gefangenschaft führen wird, wenn sie ihm Böses tun. Diese Verheißung haben wir aber nicht. Ja, auch wir haben eine Verheißung, dass Gott unsere Feinde besiegen wird, aber erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiedergekommen wird, wird er unsere Feinde bestrafen. Bis dahin gilt aber Gnadenzeit und eine Einladung, zu Jesus zu kommen. Jesus betet in Angesicht des Todes wie Nehemia auch für seine Feinde, aber ein bisschen anders. In Lukas 23, Vers 34 betet Jesus, während er am Kreuz hängt und kurz vor dem Tod steht, betet er für die, die ihn dort angenagelt haben, und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesem Gebet dürfen wir uns anschließen und dürfen für unsere Feinde beten, dass Gott ihnen vergibt. Und weißt du was? Du selber warst auch mal ein Feind Gottes. Du warst nicht besser wie die anderen. Aber Gott hat dich gerettet. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er am Kreuz für dich bezahlt, dich rausreißt und dich wieder in Beziehung stellt zu Gott, dass du eben nicht mehr Feind Gottes bist, sondern Kind Gottes. Und deshalb können wir für unsere Feinde beten, weil Jesus für uns gebetet hat. Ja, und so legt Nehemia die Situation in die Hand Gottes. Er betet zwar für seine Feinde, dass sie bestraft werden, aber die Strafe Gottes legt er in Gottes Hand. Er rüstet deshalb auch nicht auf und zieht gegen die Feinde an, um sie zu bestrafen. Nein, er legt die Situation in die Hand Gottes und sagt: Die Rache ist dein. Nehemia stattdessen konzentriert sich auf seinen Auftrag und nicht auf die Rache. Und der letzte Punkt, den Nehemia hier beherzigt in seinem Gebet: Er betet mit dem Volk gemeinsam. So lesen wir es in Kapitel 4, Vers 3. Nicht in der Stille für sich, sondern gemeinsam als Gemeinde beten sie. Arm in Arm stehen sie vor Gott und legen die Situation Gott hin. Und das schweißt sie nur noch mehr zusammen und vereint sie vor Gott. Ja, und so legt er alles in die Hand Gottes. Und dann gibt er Gas mit dem Volk gemeinsam. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte, und das Volk war mit dem ganzen Herzen an der Arbeit. Er weiß, was sein Auftrag ist, und geht dem nach, und die Nebenschauplätze, die lässt er erstmal außen stehen und konzentriert sich auf das, was er zu tun hat. Jetzt die Frage, weißt du, was dein Auftrag ist? Wissen wir, was unser Auftrag als Gemeinde ist? Dann sollten wir uns darauf konzentrieren und alles andere erstmal Gottes Sache sein lassen. Er wird sich darum kümmern. Aber das war noch nicht alles. Es geht weiter hier bei Nehemia. Der nächste Schicksalsschlag wartet nämlich auf sich. Und so kommen wir schon zum dritten Punkt. Aufrichten. Entmutigung ist unerträglich. Es scheint so, wie wenn eine Sache nicht ausreicht. Die nächste Schwierigkeit, die kommt sofort. Die Leute, die arbeiten, ja, sie haben neuen Mut gefasst, aber dann meinen sie recht schnell, die Aufgabenfülle, die ist zu groß. Die Leute, sie sehen kein Land mehr. Sie investieren sich, sie geben Gas. Schubkarre um Schubkarre voll Schutt und Asche fahren sie weg. Aber gefühlt wird der Berg nicht kleiner. Ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle, oder? Da hat man eine Arbeit auf sich, einen Auftrag vor sich, ein Projekt vor sich. Das ist viel zu groß und irgendwie, das wird nicht weniger. Anfänglich ist man vielleicht noch motiviert und ja, man will Gas geben, aber merkt recht schnell, puh, das wird ganz schön anstrengend. Das wird seine Zeit und seine Kraft brauchen. Was macht man da? Was macht Nehemia? Es gibt nichts Nervigeres als Mitarbeiter, die sich gegenseitig runterziehen, die sich gegenseitig fertig machen. Auch in der Gemeinde kann es solche Mitarbeiter geben. Die sehen nur den Berg, die Aufgabenfülle und wissen selber nicht weiter. Und versuchen jetzt andere noch mit runterzuziehen und zu sagen, hey komm, das geht doch auch einfacher, das können wir doch auch anders machen. Macht es überhaupt Sinn, was wir da machen? Hier bei Nehemia, die Nörgler, die haben Angst vor den Angriffen gehabt, vermutlich. Die haben gemeint, naja, ist nicht vielleicht besser, sich mit denen zu verbünden, irgendwie eine Sache zu machen, gemeinsame Sache zu machen und dann, ja, wir können ja vielleicht sogar Kräfte zusammenschließen, dass sie uns helfen, dann geht es schneller. Wie komme ich auf den Gedanken? In den späteren Kapiteln, da lernen wir, dass diese Nörgler teilweise familiäre Verbindungen hatten zu den Feinden, die dort angreifen wollen. Also sie hatten Verbindungen dorthin und hatten deshalb, ja, für sie war es einfach, diesen Gedanken zu denken, es ist einfach, wenn wir gemeinsame Sache machen. Es war leicht zu nörgeln. Was also macht Nehemia dagegen? Und hier beweist er richtig gute Führungsqualitäten. Er schaut erstmal, dass es einen schnellen Erfolg gibt. Er lässt Wachen aufstellen an den Stellen, wo die Mauer noch etwas niedriger war, noch nicht so sehr fertig war. Und zeigt damit, dass sie schon recht weit sind. Sie sind in der Lage, die Mauer zu schließen. Dort, wo die Mauer selber noch nicht steht, schaffen sie es, die mit Wachen zu schließen und damit zu zeigen, ey, diese Stadt ist unüberwindbar. Und er zeigt damit auch, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich kenne meinen Auftrag, ich kenne das Ziel und wir gehen gemeinsam vorwärts. Wir halten das zusammen durch. Und dann macht er noch etwas. Und das, was er bisher getan hat, das wird nicht ausreichen, um diese Stadt zu bauen. Jeder Karriereratgeber oder Führungsratgeber wird nicht ausreichen, um den Dienst für Jesus tun zu können oder um Widerstände zu überwinden. Da reicht Führung und Disziplin nicht aus. Wir brauchen noch etwas anderes. Und hier kommen wir zum zweiten Kerngedanken, dem wir in diesem Buch immer wieder begegnen, den wir bei Nehemia immer wieder kennenlernen. In Nehemia 4, Vers 8 sagt Nehemia: Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem Rest des Volkes: Fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter, an eure Frauen und eure Häuser. An den Herrn denkt. Oder anders ausgedrückt, vertraut auf Gott. Später sagt Nehemia zum Volk in Vers 17 oder 15: Unser Gott wird für uns kämpfen. Und das ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Widerstand zu überwinden. Wenn es darum geht, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen. Gott wird für uns kämpfen. Gott kämpft für unsere Gemeinde. Er kämpft für seine Kinder. Er hat sogar seinen Sohn gegeben, damit er am Kreuz für uns bezahlt, um alle unsere Schuld zu bezahlen. Und Paulus, er sagt dann: Wie wird Gott uns dann dadurch auch nicht alles andere schenken? Wie wird er uns dadurch nicht auch den Sieg schenken, den wir am Ende brauchen? Den größten Kampf, den hat Jesus für uns schon gewonnen. Jesus hat alles für uns gewonnen, hat uns das ewige Leben schon geschenkt, schon bezahlt. Und deshalb mit Jesus, mit unserem Herrn und Heiland im Leben, können wir Widerstände überwinden. Können wir Widerständen begegnen, die uns tagtäglich ja begegnen. Sie können dich nicht niederreißen. Die Schuld in deinem Leben, sie kann dich nicht wieder runterziehen. Menschen, die dir begegnen, die dich fertig machen wollen, sie können dich nicht niederreißen, weil Jesus schon alles bezahlt hat. Er wird dir den Sieg schenken, den es am Ende braucht, und dich in seinem Reich aufnehmen. Auch als Gemeinde werden wir immer wieder vor Herausforderungen stehen und haben sie wahrscheinlich teilweise schon. Da gibt es praktische Herausforderungen, teilweise zu wenig Mitarbeiter für manche Projekte oder finanzielle Mittel, die fehlen. Dann gibt es manchmal auch theologische Herausforderungen, Fragen, die im Raum stehen, wo man sich nicht einig ist. Die einen meinen, der Relativismus steht vor der Tür. Wir könnten zu liberal, zu weltlich werden. Der Nächste meint, nein, wir sind viel zu gesetzlich. Auch das ist ein Feind, der uns zerstören kann. Aber wisst ihr, was in all der Diskussion nichts bringt? Das ist, sich gegenseitig zu zerfleischen, sich zu entmutigen und sich fertig zu machen. Vielmehr sollten wir wie Nehemia uns gemeinsam vor Gott stellen, uns auf Gott ausrichten und sehen, was er tut. Er ist es doch, der seine Gemeinde baut. Ermutigen heißt nicht schönreden. Ermutigen heißt auf Gott ausrichten, sich Mut zusprechen. Gott wird es richten. So komme ich schon zum vierten Punkt. Aufbrechen, denn aufgeben ist unmöglich. Als Gott das Volk, als Nehemia das Volk auf Gott ausgerichtet hat, da fängt Gott an zu handeln. Wie genau, das steht hier gar nicht in diesem Text. Wir sehen nur, dass die Feinde, sie haben aufgegeben. Sie merken, das Volk, es stellt sich neu auf, und das reicht schon, dass sie aufhören, dass sie ablassen von ihrem Plan und das Volk in Ruhe lassen. Gott handelt im Hintergrund. Also das Volk, es könnte eigentlich sich wieder dem ursprünglichen Plan annehmen, sich darauf ausrichten und sich wieder voll dem Bau widmen. Der Feind, er hat ja aufgegeben. Er kommt ja doch nicht mehr. Und trotzdem lässt das Volk den Feind nicht aus den Augen. Sie hätten sagen können, ja super, toll, der Feind, er hat aufgegeben, wir sind frei, er kommt ja doch nicht. Jetzt lasst uns erstmal einen Lobpreis-Gottesdienst machen und Gott anbeten dafür, dass er uns so viel Gutes getan hat und dann geben wir wieder Gas und bauen die Mauer wieder auf. Hätten sie machen können. Na, aber nein, sie bleiben fokussiert, stellen sich ihrem Auftrag und gleichzeitig bleiben sie kampfbereit. In der einen Hand halten sie das Schwert und in der anderen die Schaufel. Das ist eine Haltung, die wir im Dienst für Jesus, im Leben mit Jesus auch einnehmen sollten. Eine Haltung, die sich auf den Feind ausrichtet, kampfbereit ist und gleichzeitig bereit ist zu dienen. Was sind denn unsere Schwerter, was sind unsere Schaufeln, die wir brauchen im Leben mit Jesus? Das ist zum einen das Schwert. Das Schwert, das ist ein Zeichen für den Kampf. Die Israeliten, sie waren kampfbereit und haben nach dem Feind Ausschau gehalten. Sie haben sogar Wachen aufgestellt, um kampfbereit zu sein. In der Bibel ist das Schwert ein Bild für das Wort Gottes oder auch für Jesus selber. Ihm begegnen wir in seinem Wort. Das heißt also, bildlich gesprochen, haben wir die eine Hand ganz nah an der Bibel und schauen mit der Bibel in Richtung Feind. Jesus ist unser Ankerpunkt und unser Schutz. Ohne ihn können wir dem Feind nicht begegnen. Was ist dann die Schaufel? Die Schaufel, die steht für Arbeit. Die Schaufel steht für das, was wir tun. Die Schaufel, ja, die steht vielleicht für das Reich Gottes, in dem wir einen Dienst tun, in dem wir Gott dienen und Gemeinde bauen. Mit ihr setzen wir den Auftrag Gottes um. Also wir tun gut daran, wenn wir diese Haltung einnehmen. Zum einen eine Haltung des Gebets, eine Haltung im Wort Gottes, eine Haltung bei Jesus, nah bei Jesus. Auf der anderen Seite eine Haltung der Arbeit, des Dienstes. Nur beten, nur Bibel lesen ist nichts. Aber nur arbeiten hilft auch nichts. Beides hat seinen Platz. In Aktion zu treten, etwas zu tun, Initiative zu ergreifen, vorwärts zu gehen, das ist kein Zeichen dafür, dass man kein Gottvertrauen hat. Das Gebet ersetzt nicht die Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Das Gebet ersetzt nicht die Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Stell dir vor, die Juden damals, die hätten sich nur auf den Feind konzentriert. Die hätten bildlich gesprochen nur gebetet, nur Bibel gelesen und nur geguckt, wann kommt der Feind denn jetzt endlich? Die Mauer, die würde heute noch nicht stehen. Die würden heute noch dastehen und Ausschau halten. Aber stell dir vor, die hätten nicht nach dem Feind geschaut und hätten sich nur auf das Bauprojekt konzentriert und geguckt, dass ein Stein auf den anderen gesetzt wird. Die Mauer wird heute auch nicht stehen, weil der Feind gekommen wäre und die Juden überrannt hätte. Also wir brauchen beides, um Gemeinde zu bauen. Wir brauchen beides, um Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Wir beten und handeln und geben nicht auf, wie Nehemia, wie Jesus, der es auch nicht anders getan hat. Er hat auch nicht aufgegeben, als es darum ging, uns zu retten. Nein, er brachte sogar das größte Opfer, das es gebraucht hat. Und das bringt uns zum letzten Punkt, zum fünften Punkt. Aufbleiben, Opfer sind unumgänglich. wird der Dienst für Jesus durch eine Haltung des Gebets leichter? Nicht unbedingt. Was Nehemia und seine Leute hier leisten mussten, das war unfassbar. Ja, ich glaube sogar teilweise unmenschlich. Das war eine sehr intensive Zeit. Das hat sie an die Grenzen ihrer Kräfte gebracht. Tag und Nacht waren sie auf den Beinen. Wenn sie nicht gearbeitet haben, dann haben sie Wache geschoben. Uns wird es im Dienst nicht anders gehen. Auch wir werden nicht drum herum kommen, ab und zu Opfer bringen zu müssen. Gott sei Dank ist es meistens so wie bei Nehemia hier, dass es überschaubar ist. Sie mussten nicht ihr Leben lang an der Grenze ihrer Kräfte arbeiten. Es waren 50 Tage oder so ungefähr und dann war es auch wieder halbwegs normal. Aber uns wird es auch so gehen, es wird Zeiten geben, wo wir sehr intensiv uns aufopfern müssen. Während andere die Füße hochlegen, sind wir vielleicht dabei, eine Kinderstunde vorzubereiten. Während andere sich einen Film reinziehen, hören wir jemanden zu, der sich das Herz ausschüttet. Während andere tief und fest schlafen, machen wir uns Gedanken und grübeln und bringen Situationen vor Gott und kämpfen in Gebet für Menschen oder Dienste. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, dass du Opfer bringen musst. Im Großen und Ganzen würde ich über mich jetzt sagen, dass ich meistens gar nicht mal so die Schwierigkeiten damit habe, ein Opfer zu bringen. Ganz ehrlich, ich habe Freude an meinem Dienst. Ich liebe es, ja, Gemeinde zu dienen, mit Jesus unterwegs zu sein, ganz praktisch. Und ja, ich habe wirklich Freude daran. Und trotzdem kenne ich die Zeiten, wo es mir sehr schwer fällt, ja, auf Dinge zu verzichten, weil man dienen darf. Es kam schon öfter mal vor, da musste ich vielleicht auf einen Stadionbesuch beim VfB verzichten, weil ich einen Dienst hatte. Und ganz ehrlich, ich gehe sehr gerne ins Stadion. Oder ja, wo ich früher schlafen gehen musste, mich vielleicht früher von dem Geburtstag verabschieden musste, weil ich am nächsten Tag einen Predigtdienst hatte. Und das fällt mir durchaus schwer. Und ja, es kostet Überwindung. Und ich bin dankbar für jeden, der sich da nicht zu schade ist. Ich hier in eure Runde schaue, da begegne ich ganz vielen Personen, von denen ich weiß, sie opfern sich auf. Fangen wir mal beim Gemeindeleiter an, beim Thomas, wie der sich aufopfert, wie er selbst seine Gesundheit teilweise, würde ich sagen, aufs Spiel setzt, um der Gemeinde zu dienen. Oder ein Dan als Ältester, der unfassbar viel Zeit investiert, um der Gemeinde zu dienen. Oder ein Heinrich, ich glaube, ich habe demnächst festgestellt, die Kinderstunde am Dienstag geht um 16.30 Uhr los. Der hat vorher aber noch einen Arbeitstag zu bewältigen. Ich nehme an, der steht am Dienstagmorgen sehr früh auf, damit er pünktlich an der Kinderstunde sein kann mit seiner Familie. Und dann gibt es hier noch viele andere Menschen, die sich Zeit nehmen, die sich um Menschen kümmern, ihnen zuhören, wo sie eigentlich vielleicht selber eine Familie hätten, einen Haushalt hätten, den sie bewältigen müssen. Und trotzdem opfern sie sich auf, um Menschen zu dienen. Nein, um Jesus zu dienen. Und da an der Stelle will ich euch einfach mal Danke sagen für das Opfer, das ihr immer wieder aufbringt, um Reich Gottes zu bauen, um diesem Auftrag nachzukommen. An diesem Punkt da müssen und dürfen wir immer wieder auf Jesus schauen. Denn wie ich eben schon sagte, Jesus hat das größte Opfer für uns schon vollbracht. Er hat sein Leben für uns geopfert. Nicht nur ein paar Stunden oder sowas oder einmal früher aufstehen. Nein, er hat sein Leben für uns geopfert, um uns Leben zu schenken. Ewiges Leben. Und er war sich dafür nicht zu schade. Er hat nicht zurückgeschreckt. Und daher können wir aus Dankbarkeit die Opfer bringen, die auf uns immer wieder zukommen. Vielleicht hört sich das für dich irgendwie krass an. Du fragst dich, ja, wie soll das denn in der Praxis laufen? Ich habe gar nicht die Kraft, ich habe nicht die Zeit, Tag und Nacht zu kämpfen wie die Israeliten hier. Die Situation in der Familie, die lässt es nicht zu, dass ich das leisten kann. Oder mein Körper, der macht da gar nicht mit, dass ich Opfer bringen kann. Das geht nicht. Und hier an der Stelle kann ich dich beruhigen und kann dir sagen, das Opfer, das Jesus gebracht hat, das genügt. Wir können mit unseren Opfern, die wir darbringen, können wir uns keine bessere Position vor Gott erarbeiten. Deshalb ist ein Thomas, ein Dan oder wie du auch heißt, der viel leistet, vor Gott nicht besser als derjenige, der eben dieses Opfer nicht bringen kann. Das, was Jesus getan hat, das genügt. Er hat dich erkauft und schenkt dir dein Heil. Und das ist Gnade. Wir können nichts dazu tun. Vielleicht aber fällt dir die ein oder andere Situation ein, wo du denkst, boah, da hätte ich ein Opfer bringen können. Da hat Gott etwas von mir verlangt und ich war ungehorsam. Und ganz ehrlich, mir fallen in meinem Leben da ein paar Situationen ein. Da war man zu faul. Da war man zu gemütlich. Und wie gesagt, mir passiert das auch. Da hätte ich einen Anruf tätigen sollen, ich habe es nicht getan. Aber weißt du was, auch dafür hat Jesus bezahlt. Auch dafür hat er sein Opfer gebracht, damit er diese Faulheit bezahlt, die wir tun. Deshalb können wir es am Kreuz ablegen, bei Jesus ablegen und uns auch an dem Punkt von ihm heilen lassen. Und dann empfangen von ihm die Kraft, die es braucht, um weiterzumachen, um durchzustarten und ihm zu dienen. So sind wir eigentlich schon am Ende angekommen von der Predigt. Ich will sie nochmal zusammenfassen mit einer Geschichte, wo noch nicht vor allzu langer Zeit, gut, sind jetzt auch schon wieder 200 Jahre her, aber ein Mann lebte, der ähnlich wie Nehemia Anfeindungen erlebte und damit umgehen musste. John Whitefield, so hieß er. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen aus Erzählungen. Das war ein großer Evangelist, der wirklich viel ertragen musste, um das Wort Gottes zu verkündigen. John Whitefield, er war in England und in Nordamerika wahrscheinlich die zentrale Figur während der Erweckung, die damals durch die Länder zog. Er fing an, als junger Geistlicher zu predigen, hat gepredigt in den Kirchen, aber dann kam es vor, dass ja, die Kirchenleitung, es hat ihnen nicht gefallen, was John Whitefield dort gepredigt hat. Und ja, das war nicht toll. Und so haben sie ihm teilweise ein Predigtverbot gegeben. Er durfte nicht in die Predigten, in den Kirchen predigen, sondern musste draußen predigen. Und jetzt war es aber nicht so, dass es damals irgendwie Lautsprecher gab, mit denen man dann ja einfach mal kurz verstärken konnte. Das war damals ein echtes Problem, wenn man keinen Raum hatte zu predigen. Kein Mikrofon, aber John Whitefield, er hat sich deshalb nicht aufhalten lassen. Er hat sich nach draußen gestellt auf einen Platz und hat mit seiner Stimme angefangen zu predigen. Und er konnte mit seiner Stimme sehr durchdringend predigen. Und wisst ihr was, am Ende hat er mehr Menschen erreicht, als er hätte erreichen können, wenn er nur im Gebäude geblieben wäre. Diese Anfeindungen, sie haben dazu gedient, dass mehr Menschen erreicht wurden. Aber was Whitefield getan hat, ist, zum einen wie Nehemia, das immer wieder im Gebet vor Gott zu bringen. Und zum anderen, sich nicht auf diese Anfeindungen zu konzentrieren und sich zu arg darauf aufhalten lassen. Er hat sich auf Gott ausgerichtet, ihm vertraut und im Vertrauen auf Gott vorwärts gegangen und sein Wort verkündigt. Am Ende seines Lebens hat er eigentlich als Sterbender noch einmal die Kraft aufgewandt, um zu den Menschen zu sprechen. Er hat sich in den Treppenabsatz von seinem Pfarrhaus gestellt und noch einmal gepredigt. Am nächsten Morgen, am nächsten Tag, starb er in seinem Bett. Er hat sich nicht aufhalten lassen, weil er im Vertrauen auf Gott vorwärts ging und in seiner Kraft vorwärts ging und sich auf das konzentriert hat, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Wie handeln wir also trotz Widerständen? Indem wir uns auf den Auftrag Gottes konzentrieren und mit einer Haltung des Gebets vorwärts gehen und unserem Herrn und Heiland nachfolgen. Herr, so möchten wir zum Abschluss noch beten und wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Ja, großer Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns dein lebendiges Wort geschenkt hast. Ja, heute haben wir einen ziemlich langen Text betrachtet. Aber Herr, ich danke dir, dass da so viele wunderbare Punkte drin sind, die uns ermutigen. Ja, Herr, aber manchmal gibt es doch Feinde, die da sind, die uns abhalten wollen, die uns verzweifeln lassen wollen. Aber wir wollen dich dafür anbeten, dir dafür Danke sagen, dass du den größten Feind besiegt hast, dass du die Sünde in unserem Leben besiegt hast und wir jetzt deine Kinder sein dürfen. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass wir diese Botschaft immer mehr verstehen und in die Welt hinaustragen. Herr, wir brauchen dich dafür. Schenk uns die Kraft dafür. Danke, dass du mit uns gehst. Möchte ich bitten, ja, dass wir noch viele Menschen erreichen dürfen mit deinem wunderbaren Wort. Ja, schenk, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen, den du damals deinen Jüngern gegeben hast, dass wir dein Wort hinaustragen in die ganze Welt. Schenk uns die Kraft dafür und die Gelegenheiten dafür, Menschen zu erreichen. Danke, dass du mit uns gehst, jetzt auch in die kommende Woche. Ich danke dir, dass du weißt, was auf uns zukommt und dass du uns die Kraft schenken wirst und dass du uns durchtragen wirst. Amen.